Guten Abend bei Alles Lab, eurem Lab-Podcast zum Thema Fantasy Lab und anderes Lab und überhaupt und sowieso. Ich bin der Tom, der Esel nennt sich immer zuerst, deswegen, ich habe natürlich einen wundervollen Co-Host. Hallo Alex.
Hallo Tom.
Und wir haben eine wundervolle Gästin, die Lena. Hallo Lena.
Hallo Tom, hallo Alex.
Hi Lena.
Das Thema heute ist Konfliktspiel. Dum dum dum. Und meine Einstiegsfrage heute ist etwas anders als sonst. Langhörende werden es wissen. Diese Frage stelle ich euch nicht. Heute wird es eine andere. Lena, wie bist du denn dazu gekommen, damals, kurz nach dem Krieg der Knöpfe, mit dein erstes Lab zu veranstalten?
Damals bei den Dinosauriern.
Genau.
Genau, kurz vorm Krieg. Ja, ich habe in den 90er Jahren für das Schwarze Auge Community-Events organisiert. Das waren Dinge, die ich heutzutage als Freeform-Events nennen würde. Freeform heißt, es war eine Mischung aus Socializing, Tischrollenspiel, Live-Rollenspiel-Elementen, die durch meinen Einfluss auch immer stärker wurden, diese Live-Rollenspiel-Elemente. Das habe ich 7-8 Jahre lang gemacht und irgendwann habe ich damit aufgehört, um mein erstes Live-Rollenspiel zu organisieren. Und das war ein, tada, Schwarze Auge Live-Rollenspiel, das Raben letzte Gnade. Das war ein Einladungskon und spielte in einem Boron-Kloster im Raschthulswall, weil ich irgendwie diesen Konflikt zwischen den Boron-Kulten, also dem Punina-Kult und dem Alanvana-Kult so interessant zu bespielen fand. Das Lab war nicht durchgängig wirklich super gut konzipiert oder designt, wie man heutzutage sagen würde, aber es war trotzdem für mich eine nachhaltige Erfahrung und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Und du beschäftigst dich länger, wenn man euren Podcast, aus dem du eigentlich kommst, das ist Spielen Subversiv, wir werden das natürlich verlinken, damit ihr dort auch mal vorbeihören könnt. Sie sind nämlich echt zu empfehlen zum Vielen Thema Dank. Konfliktspiel. Wie kommt es, dass du dich mit dem Thema so tief beschäftigst?
Ja, Konflikt ist irgendwie, finde ich, eine der menschlichsten Eigenschaften. Also wir alle haben ständig, jeden Tag Konflikte, wir tragen sie ständig aus. Und sie berühren eigentlich immer etwas in mir, wenn ich einen Konflikt habe, mal positiv, mal negativ. Und ich spiele das wahnsinnig gerne. Und ich finde es schwierig, den Finger drauf zu legen, warum. Vielleicht, weil es mich eben so berührt. Ich habe mit dem Konfliktspiel witzigerweise schon im Tischrollenspiel angefangen, ohne dass ich mir dessen so richtig bewusst war. Heißt, ich habe eigentlich am Tisch bei einer Runde, also besonders wenn es so Convention-Runden waren, wo man dann neue Charaktere immer zusammengewürfelt hat oder gesagt hat, ich nehme den, was nimmst denn du? Dann habe ich immer so ein bisschen den Kontrapunkt von den anderen gespielt. Also ich habe mich immer dagegen gesträubt, dass es so eine organische Masse am Tisch gibt, die alle in dieselbe Richtung laufen. Und ich kann das als beispielhaft mal deutlich machen an einer Shadowrun-Runde, wenn alle am Tisch die Streetrunner oder die, wie heißt das in Shadowrun nochmal, die Straßensamurai spielen, dann habe ich mich hingesetzt und habe den Konzerner gespielt oder die Konzernerin.
Oh ja? Je, ein Sarari-Mann.
Genau, weil da die Musik drin ist, finde ich, weil ich da auch nicht nur mit dem Spielleiter spielen konnte, sondern auch mit meinen Mitspielenden. Und ich diese Reibungsflächen interessant fand. Und das heißt gar nicht, dass ich Player versus Player und dann hinterher gewinnen möchte, sondern dass ich einfach dieses Diskutieren von gegensätzlichen Positionen am Tisch super interessant fand. Und so bin ich dann eben auch in dieses Live-Rollenspiel reingewachsen, das das auch macht. Und im internationalen Raum, ne, also ich mache jetzt gerade mal so Luft-Anführungszeichen, Nordic Lab wird da immer als Stichwort genannt, aber es gibt ja auch Modern German Lab oder die tschechischen Labs machen das, die spanischen Labs machen das. Die haben tatsächlich auch Mechaniken dafür entwickelt, wie man Konflikt miteinander austragen kann, was ich ganz interessant finde, und legen es eben auch direkt drauf an. Und ich muss gestehen, in meinem Alter, ich mache mich immer älter, als ich bin, aber tatsächlich habe ich es ein bisschen im Rücken und renne nicht mehr sehr gerne im Kettenhemd übers Feld, um Orks zu verprügeln. Ich suche mir spezifisch Live-Rollenspiele aus, in denen nicht oder wenig gekämpft wird und wo eben mehr soziale Interaktion stattfindet, weil ich das spannender finde.
Bevor wir ein bisschen mehr in die Mechanik des Konfliktspiels kommen, würde ich gerne für unsere Hörenden eine Sache klären. Dieses, ab wann, glaubst du, sprechen wir wirklich von Konflikt? Man hat ja so manchmal Friendly Banter, ne, so ein bisschen rumfrotzeln, das glaube ich, meinst du nicht, sondern ab wann ist es für dich wirklich sinngeleitetes oder ja, richtiges Konfliktspiel?
Ja, also ich spreche nicht über Konflikte, also ne, im Live-Rollenspiel haben wir ja ständig überall auch Konflikte, das ist ja auch darauf angelegt, wir tragen sie nur in der Regel anders aus. Also wenn ich einem Schwarzmagier begegne, der ein Ritual vorbereitet, zücke ich mein Schwert. Das ist auch ein Konflikt, aber er wird eben mit Gewalt oder mit gespielter Gewalt an der Stelle gelöst. Und wenn ich Konfliktspiel sage, dann meine ich ein Spiel, das wenig Plot, also wenig Handlung hat, das die vordefiniert ist von der Spielleitung oder von der Orga, wie man sagt, sondern vorgenerierte Parteien und Charaktere hat, die in ihren Gruppierungen, aber auch zwischen den Gruppierungen so angelegt sind, dass sie im Endeffekt, also man könnte sagen Player versus Player, spielen. Also zum Beispiel Shadowrun, das eine sind Konzerner, das andere sind Street Samurais. Und dann aber eben eine Metaebene drüber ziehen, in der man aushandeln kann, wie dieser Konflikt gespielt wird. Und wie dieser Konflikt dann gespielt wird, da wird es dann interessant. Das heißt, ich habe eine, wie gesagt, festgelegte Gruppen, festgelegte Charaktere. In der Regel findet ein bestimmter Auswahlprozess statt, welche dieser Figuren ich bekomme, in welche dieser Gruppen ich komme. Und dann habe ich hoffentlich Spaß mit dem Konflikt, der in dieser Gruppe gespielt wird. Aber da kann man eben vorher auch in einem Formular angeben, was für Konflikte man gerne bespielt und ob man welche bespielt oder ob man das lieber nicht bespielen möchte, ob man aktiv oder passiv sein möchte im Konfliktspiel etc.
Verstehe. Also höre ich das richtig, dass die Convention schon darauf ausgelegt ist, explizit, dass verschiedene Parteien mit verschiedenen Spielansätzen dazu auch gedacht sind, sich zu reiben?
So ist es, genau.
Wenn ich das Ganze versuche, aber trotzdem auch auf unser, ich meine das im liebevollsten Sinne des Wortes 0815 LAPI zu übertragen, wo ja jeder mit seinem eigenen persönlichen Charakter hingeht, siehst du auch dort Möglichkeiten, Konfliktspiel sinnvoll unterzubringen?
Total. Also überall dort, ne? Also meine Mithostin Marina Weißband von Spielen Subversiv, die erzählt ja gerne vom Epic Empires. Das ist ja eigentlich your average, also die sind vermutlich böse, wenn ich das so sage, aber es ist ein verhältnismäßiges deutsches Fantasy Lab, das eben andere Ansprüche noch hat. Aber wenn du dort eine Baronin spielst, die Personal hat, dann hast du ein Machtgefälle und mit diesem Machtgefälle hast du automatisch auch eine gewisse Sorte Konfliktspiel. Zum Beispiel der Konflikt, ich möchte, dass du mir Wasser holst und ich habe keinen Bock. Das ist jetzt ein OT-Konflikt. Aber die In-Time-Konflikte, also die Magd möchte heiraten, sie hat sich verliebt, sie hat den Liebsten ausgewählt, der Liebste hat ihr einen Antrag gemacht, sie geht zu ihrer Baronin, die Baronin sagt, spinnst du, ich brauche meine Magd und wenn du verheiratet bist, kannst du mir nicht mehr als Magd dienen. Ja. Und dann hat die Spielerin der Magd den Konflikt, das Leid ertragen zu müssen, dass sie ihre tolle, wahre Liebe nicht heiraten kann oder dass sie weglaufen muss mit ihm. Das heißt, sie hat ein Problem plötzlich, mit dem sie weiterspielen kann. Auch das ist natürlich eine gewisse Form des Konfliktspiels.
Verstehe. Aber ja, wollte gar nicht aber sagen. Mein Kopf rattert gerade, ich versuche mir das vorzustellen. Also im Prinzip, also der Konflikt an sich muss gar nicht jetzt Welten gegen Welten sein, sondern kann halt auch im feinen Kleinen stattfinden.
Ja, genau. Also tatsächlich mir persönlich gefallen die feinen kleinen Konflikte sogar meistens besser als irgendwie jetzt die weltbewegenden Die Welt geht unter, Plot, Konflikte. Tatsächlich ist das ja auch, also dieser menschliche Reibungsraum, der ist ja auch der, der mich interessiert. Natürlich gibt es auch unterschiedliche Ebenen des Konflikts. Das heißt, es kann natürlich Plot-Konflikte geben. Das heißt, verschiedene Gruppierungen möchten verschiedene Dinge erreichen im Plot, wenn es einen gibt. Aber das ist gar nicht der Standard.
Also wie ich das höre, also unterschiedliche Status unterstützen auch Konflikte.
Statusspiel unterstützt Konflikte und ich glaube, das bauen sich ganz viele Spielende, die zum Drachenfest oder zum Mythodea oder zum Epic geben, die bauen sich solche Konflikte in ihre Rollen schon ein oder in ihre Gruppierungen schon ein. Oder sie vereinbaren mit anderen Gruppierungen Konflikte, die man auch bespielen kann. Und genau, die Konflikte, die ich halt interessanter finde, aber das ist eine ganz persönliche Vorliebe, das sind eben die, die nicht mit Waffengewalt gelöst werden, sondern sehr menschlich sind.
Diese auf interpersoneller Ebene stattfinden.
Okay. Was ist der spezielle Reiz am Konflikt für dich? Also, wo sagst du, deswegen mache ich es. Einfach im Zweifelsfall Leute anschreien zu können oder einfach ganz, mit ganz leiser Stimme ihnen klarzumachen, das war jetzt eine richtig dumme Idee, was du gemacht hast. Und damit einen Konflikt anzuheizen. Wo ist der Grund für dich?
Ja, erstens ist es, also diese Form des Spiels, die eben darauf designt wird, dass verschiedene Gruppen einen Konflikt miteinander austragen, die leben davon, dass es Konfliktspielende gibt, also auf beiden Seiten des Zauns und auch dazwischen. Das heißt, ich sagte ja vorhin, es gibt dort weniger Plot, manchmal sogar gar keinen Plot. Die Spiele, die gar keinen Plot machen, finde ich oft auch schwierig, weil dann so die Handlung im wahrsten Sinne des Wortes, also diese Dynamik ganz stark von den Spielenden abhängt, die Konflikte anbieten oder zum Konflikt reizen. Also es gibt da so diese Active Victim Theory, dass man auch ein aktives Opfer in Anführungsstrichen eines Konflikts sein kann, den anbieten kann. Und ich persönlich, ich finde Konflikte, die, also es hat einen ganz eigenen Reiz, mit dem Schwert in den Wald zu gehen und die Orks zu jagen. Das ist aufregend, das kitzelt. Ich erinnere mich, als wäre es heute, an mein erstes Live-Rollenspiel, wo ich quasi im Wald den Wolf hab heulen hören und da raus musste. Ja, das, also mir kommt jetzt noch eine Gänsehaut bei der Szene, bei der Erinnerung. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, irgendwie diese klassischen Fantasy-Live-Rollenspiele, die dann im Ritual und der Endschlacht enden. Heutzutage, und ich labe ja jetzt seit fast 30 Jahren, das gewinnt mir nichts mehr ab. Es gewinnt mir wirklich einfach nichts mehr ab, weil mir die menschliche Begegnung einfach viel, viel wichtiger und ich es interessant finde, Menschen kennenzulernen, interessant finde, mit Menschen rational zu fechten vielleicht, also auch respektvoll miteinander in einen Austausch zu gehen über ein Problem. Das hat so ein bisschen was wie, ich weiß auch nicht, Sudoku oder Nüsse knacken oder ihr versteht? Es regt mich an. Es ist ein interessanter Konflikt an der Stelle plötzlich wieder. Rätsel langweilen mich.
Oh.
Ja, also ich hasse Rätsel sogar. Mit Rätseln kann man mich überhaupt nicht reizen, weil es immer nur eine Lösung dafür gibt, glaube ich, oft.
Das liegt am Design, glaube ich.
Vielleicht liegt es am Design, vielleicht habe ich einfach noch keine guten Rätsel gesehen. Aber
ja, vielleicht.
Ja. Und also es ist einfach wirklich dieser, ja, keine Ahnung, dieses Miteinander der Menschen, die ein Problem haben. Aha. Ich kann ganz schwierig beschreiben, warum ich das interessant finde. Spielt ihr manchmal Konflikte?
Ja.
Ja.
Ich habe früher, ich habe früher ganz bösen gespielt im Lab und ich liebte es, Konflikte zu haben. Das war dann tatsächlich so von vorher hingehen und ihnen klar machen, hey, das ist alles nur Spiel, es ist alles in Ordnung, wobei das früh vor den 2000ern realistisch nicht passiert ist. Da gingst du nicht hin, da war es völlig normal, dass du der Böse warst und die Leute halt einfach nur quasi dich wie, die wussten, okay, boah, die sind jetzt wieder da, da haben wir überhaupt keinen Bock drauf, die schneiden irgendwelche Leute um oder es wird einfach doof für sie oder wie auch immer. Mhm. Das ist das eine. Das andere, was mich halt wirklich gereizt hat, war die Intrige. Also nicht unbedingt die Spieler gegen irgendwelche NSCs zu auszuspielen, sondern tatsächlich Spielergruppen gegen Spielergruppen auszuspielen. Da hatte ich einen Reiz dran. Dieses Konflikt und im Zweifelsfall derjenige zu sein, der halt einfach, wie sagt man so schön, der halt einfach der Trottel war, der ja, du warst halt schuld. So.
Ja, schuld bin ich auch witzigerweise gerne im Live-Rollenspiel, also im realen Leben weniger. Aber witzigerweise habe ich es ganz schrecklich gefunden, wenn es wirklich Player versus Player ging und es eine Gewinner- und eine Verliererseite gab. Das habe ich nicht ausgehalten. Also ich habe auch nicht ausgehalten zu gewinnen, weil es eine andere Verliererseite gab.
Ja.
Ich verliere auch lieber, als dass ich in einem Konflikt gewinne. Und deswegen spiele ich, glaube ich, auch gerne Hochstatusrollen, weil Hochstatusrollen müssen unabwendbar schlussendlich verlieren.
Und der Fall ist viel höher, ne?
Der Fall ist viel höher.
Wie ihr mal so schön sagtet.
Genau, der Fall ist viel höher, also die Fallhöhe, das ist ja tatsächlich eine, ich komme ja aus der Literatur und die Fallhöhe ist ein bisschen wie in der Dramentheorie, sorry.
Ja, es ist spannender, als wenn eine Markt fällt, in Anführungsstrichen, im Status noch fällt, die hat nicht mehr so viel Spielraum zum Fallen, als wenn es jetzt jemand ist, der Hochstatus hat.
Es sei denn, die Markt hat die große Liebe gefunden und wie alles ist rosa Wolken und Blumen und man muss eigentlich nur noch zur Baronin gehen und sie muss eigentlich nur noch Ja sagen und dann sagt sie Nein.
Ja.
Auch das ist eine große Fallhöhe.
Ja, der Satz, den du am Anfang gesagt hast, hängt mir nach, also den du mal sagtest, ist das glückliche, das hattest du vorher gesagt, dass glückliche Charaktere im Prinzip langweilig sind.
Ja.
Du schreibst ja auch, wie ich das richtig gehört habe, und zu sagen, für den Leser sind glückliche Charaktere langweilig, weil wahrscheinlich wenig passiert.
Ja.
Keine Herausforderungen da sind, nicht zum Mitfiebern, nicht zum die ganze Reise hoch und runter machen.
Ja, also wir Menschen, ne, also wenn, keine Ahnung, ich bin ja Dinosaurierin, bekennende, und wenn man zurückgeht zu dem Film The Matrix, da sagt ja Agent Smith an einer Stelle, wir haben es mit der ersten Welle von menschlichen Batterien versucht, ihnen die total positive, fiktive Welt zu geben, also die perfekte Matrix zu geben, in der sie leben können. Die sind uns alle gestorben, wie die Fliegen. So sinngemäß. Und so ein bisschen ähnlich ist das in der Literatur auch. Unterhaltung lebt von Konflikt. Konflikt treibt Handlung. Und ohne Konflikt ist ein Film, ein Buch, ein Computerspiel, ein Rollenspiel, ein Live-Rollenspiel einfach langweilig. Ich verstehe zum Beispiel auch nicht ganz genau den Reiz von Ambiente-Spielen. Es sei denn, man bringt quasi seinen eigenen selbstgeplanten Konflikt mit. Weil mir das schlichte Ausspielen einer Rolle da eben nicht so viel bietet. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich nicht eine pure Immersionsspielerin bin. Mhm. Ich glaube, dass sich Konfliktspiel und Immersionsspiel oft in ihrem Extrem widersprechen. Also wenn man das eine macht, macht man das andere nicht. Zumindest so, wie ich es spiele.
Ich habe gerade 1000 Fragen.
Entschuldigung, ich bin auch nicht sehr fokussiert.
Alles gut. Ich hatte noch über deine Frage nachgedacht, die ich ein bisschen zu vorschnell beantwortet habe, als du sagtest, so von wegen spielt ihr Konflikt und ich einfach sagte ja. Und ich muss sagen, das kommt phasenweise. Ich hatte mit Vampire Life damals angefangen. Das ist ja, lebt ja eigentlich von Psycho-Konfliktspiel gefühlt. Und dann war ich davon so satt und so wirklich doppelt satt, also im schlechten Sinne satt, dass ich danach eigentlich heile Welt haben wollte. Und dann wurde die heile Welt wieder langweilig und dann kam unser Elfenduo, also von dem wir schon öfter mal berichtet haben, und dann gab es aufs Maul und dann hatten wir Konflikt. Und dann wurde mir das wieder so anstrengend, dass ich jetzt gerade, also dann brauchte ich eine Pause vom Live-Rollenspiel und jetzt bin ich gerade wieder in der heilen Welt angelangt. Und so langsam geht's los, wo ich denke so, okay, jetzt fühle ich, die Basis ist jetzt sicher. Mhm. Halt auch innerhalb, finde ich, der Gruppe und überhaupt. Und von da aus, ich glaube, ich brauche diese feste Basis, ich brauche so eine Art Wohlgefühl halt auch mit den Leuten, mit denen ich spiele und auch drumherum und auch sich wohl mit mir selber fühlen, um dann wieder zu sagen, jetzt habe ich auch den Kopf und auch die Lust wieder daran, zu sagen, wo könnten wir jetzt hier so ein bisschen mehr anecken.
Ja.
Um mich davor zu tasten. Das ist wirklich phasenweise. Ich kann nicht sagen, dass ich die ganze Zeit nur Konfliktspiele habe. Das stimmt einfach nicht. Und ich komme ja jetzt gerade vom Ambiente-Spiel am Wochenende und es war eine große rosa Wohlfühlbubble für mich, die ich aber auch brauchte. Das hängt auch damit zusammen, wo Alex persönlich gerade im Leben steht. Mhm. Das heißt, je mehr Stress ich persönlich habe und ich aufgewühlt bin, auch emotional und so weiter, und meinen ganzen persönlichen Ballast mitschleppe, ich glaube, desto weniger habe ich mental Lust und Kraft, das auch noch im Live-Rollenspiel zu tun. Ich habe es, glaube ich, je mehr mein Verantwortungslevel stieg im Berufsleben zum Beispiel, da habe ich halt für viele Menschen Verantwortung, desto geringer wurde meine Lust daran, im Live-Rollenspiel eine Rolle zu spielen, die Verantwortung trägt. Da kommen wir wieder zum dummen Soldatenspiel. Dieses, gibt mir eine Aufgabe, Herr, ist die einzig valide Antwort gewesen auf irgendwelche dummen oder was auch immer. Also dieses, wir bewegen uns weg von, ich diskutiere jetzt mit dir, mit dem Ritter, ob das eine gute Entscheidung war. Das war aber Alex, die diskutierte, bis hin zu, mir ist das eigentlich scheißegal. Gib mir irgendwas und ich sage einfach nur ja, Herr, und dann wird das gemacht. Und du hast mit der Konsequenz deines Auftrages zu kämpfen. Und das ist immer so ein Auf und Ab, so ein Wabern, so gerade, was ich gerade gut vertragen kann. Das kommt phasenweise. Die Lust am Konflikt und die Lust auf, ich möchte jetzt meine rosa Bubble haben und da möchte ich drin sitzen und schick Musik machen.
Ja, das ist aber auch ein Klassiker, glaube ich. Ich glaube, das geht allen so. Und ich habe auch nicht immer Lust auf knallhartes Konfliktspiel. Das ist super tagesabhängig, das ist lebensphasenabhängig. Das, ne, wenn ich gerade einen Job verloren habe, will ich nicht auch noch irgendwie auf dem Live-Rollenspiel einen Konflikt haben. Das Problem ist, die Live-Rollenspieler, auf die ich mich anmelde, die werden halt tatsächlich Monate bis ein Jahr im Voraus quasi ausgeschrieben. Und dann sitzt man da und muss das in Anführungsstrichen spielen, weil man sich angemeldet hat. Ich meine, im Zweifel sagt man es ab, geht ja auch. Ne? Aber dafür gibt es eben auch in diesen konfliktstärkeren Live-Rollenspielen eben tatsächlich Mechaniken. Das heißt, man kann Konflikte runtertonen, man kann Konflikte hochstufen, wenn es einem zu wenig ist, durch Metatechniken. Man kann auch vorher mit Leuten vereinbaren, ne, bitte nicht auf, keine Ahnung, bitte schreibe mich nicht an im Spiel oder ähnliches. Das geht schon auch. Ich hatte das jetzt auf dem L'Inconscience in Spanien, wo nachdem ich halt wirklich einen heftigen, heftigen Konflikt mit Lautstärke und allem drum und dran mit zwei Spielerinnen ausgespielt haben, sie dann hinterher OT kamen und gesagt haben, du, war eine tolle Szene, lass uns da bitte erstmal nicht mehr von spielen. Wir haben so viele Konflikte auf so vielen anderen Ebenen, das wird gerade zu viel. Und das ist, dann habe ich eben andere Szenen mit ihnen gespielt, was völlig wie ich finde, legitim ist, dass man sagt, man muss auch so ein bisschen kalibrieren, woher kann man jetzt gerade den Konflikt haben und ertragen und woher nicht. Ein bisschen blöd ist es dort, wo sich jemand halt drauf verlassen hat, hier bekomme ich mein Spiel her, das bekomme ich jetzt nicht mehr, das heißt, man muss dann improvisieren und sich das Spiel woanders herholen. Ne, wir erinnern uns, es gibt ja nicht viel Plot, das heißt, diese Reibungspunkte sind vielleicht das Programm, das man dort, auf das man sich eingestellt hat. Aber gibt eine knallharte Regel in diesen Konfliktspielen und das ist, dass der Spieler immer Vorrang vor dem Spiel hat. Das heißt, wenn es jemandem nicht gut geht, dann nimmt er sich raus oder kann sagen, hier, das ist mir zu viel. Das Spiel oder die Figuren haben keine Priorität über dem Wohlbefinden von Menschen. Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Lektion, von der Fantasy Lab, so wie ich es in Erinnerung habe, ich habe es lange nicht mehr gespielt, ehrlich gesagt, aber wovon wir uns tatsächlich, glaube ich, noch eine Scheibe abschneiden können.
Ist heute immer noch so.
Ja, okay.
Du kannst dich nicht aus dem Konflikt zurückziehen. Also die wenigsten verstehen das, weil sie dann glauben, du hast eine ganz, ganz komische Art von Gedankentheorie dahinter, glaube ich, bei den Spielenden, wo sie da einfach nicht zulassen, dass du diesen Konflikt nicht spielen willst. Mhm. Da musst du dann quasi hingehen und im Outtime und sagen, boah, du, lass mal bitte, ich möchte diesen Konflikt nicht spielen, dann darfst du dich noch als sonst was beleidigen oder beschimpfen lassen teilweise. Also die Erfahrung, die ich so in den letzten 30 Jahren gemacht habe, war einfach echt nicht witzig zu dem Thema.
also dazwischen so ein bisschen eine Tonalität, also eine Abstufung zu finden, finde ich ja ganz wichtig, dass man wirklich sagt, irgendwie, na, also ihr kennt bestimmt die Ampel, die wird ja in vielen deutschen Labs auch benutzt, dass man eben...
Erklären wir sie kurz?
Ja, genau. Die Ampel besagt eben, dass man eine Farbe erwähnt, eben Rot, Gelb oder Grün, und tatsächlich ist es ein bisschen wie auf der Straße. Bei Rot darf ich nicht weiterfahren, bei Gelb muss ich vorsichtig sein und bei Grün habe ich freie Fahrt oder sogar noch Tempo, darf noch Tempo aufnehmen. Und insofern bei Rot sollte ich aufhören, die Szene zu spielen oder den Konflikt zu spielen. Bei Gelb sollte ich mich ein bisschen zurücknehmen oder es eben nicht weiter steigern. Und bei Grün darf ich noch eine Scheibe drauflegen. Und wenn man nicht mehr nur binär, also 0 oder 1, nicht mehr ausschließlich Ja oder Nein, Konflikt Ja oder Konflikt Nein habe, dann kann ich eben auch ein bisschen feinsinniger kalibrieren. Ne? Ja, lass uns diesen Konflikt bitte weiterspielen, aber bitte steiger ihn nicht. Oder ja, lass uns diesen Konflikt bitte weiterspielen, aber nimm ihn ein bisschen zurück. Das ist ganz schwierig für uns Menschen, weil wir ja auch im normalen Leben keine Aggressionsskala haben, auf der wir uns normalerweise bewegen. Also zumindest keine, die wir reflektieren. Oder? Also ist was ich persönlich üben musste.
Ja. Ich höre da aus diesem Ansatz zwei Äste heraus. Das erste ist, es bedarf vielleicht bestimmter Social Skills von den einzelnen Spielenden, vielleicht ein bisschen Einfühlungsvermögen zu entwickeln oder zu haben. Vielleicht kommt das auch mit der Erfahrung oder sehr sicher kommt es mit der Erfahrung, zu überlegen, wie viel kann ich jetzt noch zumuten oder was wären vielleicht Zeichen des Outtime-Unwohlseins bei meinem Mitspielenden. Das heißt, welche können wir gleich nochmal drüber sprechen, welche notwendigen Skills brauchen auch die Spielenden. Nicht nur, es geht nicht um Charaktere, sondern es geht ja immer, ich glaube, je mehr, sagtest du ja, je mehr Konflikte machst, desto weniger immersiv ist es. Ich denke immer an das Meta-Ich, was der mit drauf guckt und immer noch so als Lena vielleicht noch die Drübersicht hat, dieses, was passiert dir eigentlich, was mache ich eigentlich, wie viel kann noch, wie viel darf noch, wie viel darf nicht. Das ist ja außerhalb des Spiels vielleicht ein bisschen mitgelenkt, weil die Verantwortung einfach mit reinhaut. Und das Zweite sind halt sinnvolle Regeln oder Regeln zu haben, bei so einem Regelwerk wie zum Beispiel Ampelregel. Oder halt, da gibt es ja auch noch diese anderen verbalen Flaggen zu sagen, wirklich, wirklich. Genau. Oder ich habe einen Materialschaden, war Codewort für ich gehe jetzt nicht mit auf den zweistündigen Marsch. Und solche Sachen, da würde ich dich gerne nochmal zu anzapfen. Ich würde gerne vielleicht mit den Social Skills anfangen. Was meinst du, müssen Spielende mitbringen, um gewinnbringend halt auch mit ihren Mitmenschen gepflegt zu streiten oder einen Konflikt zu haben im Spiel?
Ja, der Witz an den Konfliktspielen, so wie ich sie kenne, ist tatsächlich, dass ja versucht wird, sich nicht darauf zu verlassen, dass die Leute die entsprechenden Social Skills haben, um zu erkennen, ob es jemandem schlecht geht. Weil wir alle erstens wahnsinnig gut im Maskieren sind und zweitens uns selber gar nicht so gut einschätzen können, es sei denn, wir sind schon über die Grenze hinausgegangen, dass es zu viel ist. Oder wir haben uns einfach noch nicht in einem Zustand auf dem Live-Rollenspiel kennengelernt, während wir arbeitslos sind und stellen plötzlich fest, das geht uns wahnsinnig nahe. Das heißt, die Ungenauigkeit auf beiden Seiten, also das Erkennen, das eigene Erkennen wie das Erkennen des anderen, die ist einfach sehr hoch. Und wenn man solche Sicherheitstechniken wie die Ampel zum Beispiel hat und anwendet, dann wird es ja externalisiert. Da bleibt immer noch die Unschärfe, ich erkenne nicht, wann etwas zu viel ist für mich. Aber trotzdem, wenn ich es mal erkannt habe, dann kann ich es verbalisieren und der andere muss nicht die Social Skills haben zu erkennen, wann ist es zu viel, sondern er bekommt es gesagt.
Also ist es wichtiger, mich selber zu kennen und zu erkennen, wann eine Grenze erreicht ist und sich auch zu trauen, das zu kommunizieren?
Absolut. Und was diese Form des Live-Rollenspiels auch möchte, ist eben den Raum dafür zu schaffen, dass man es sagen darf. Dass es also kein Eingeständnis von Spielunfähigkeit oder dass es nicht so interpretiert wird, dass man nicht in der Lage ist, seinen Charakter aufrechtzuerhalten oder dass man anderen eine Szene ruiniert hat. Ich meine, ich reagiere auch allergisch drauf, wenn mir jemand eine Szene ruiniert und sagt, das finde ich jetzt aber blöd, wir müssen das sofort anders machen. Das will ich halt nicht, ja. Man geht schon mit dem Flow. So ist es auch nicht gemeint, ja, dass man quasi jederzeit in die Szene reinregeln kann und sagen kann, finde ich blöd, wir machen das jetzt anders. Sondern das ist ja, also es ist ja extrem auf sich selber bezogen. Wenn ich persönlich, keine Ahnung, keine Diskussionen über Schwangerschaftsabbrüche oder über Fehlgeburten aushalte. Ne, es gibt da ja auch im deutschen Raum Techniken, zum Beispiel der Lookdown. Also man tut so, als wenn die Augen, man die Augen vor der Sonne beschatten möchte und dreht sich weg und geht aus der Szene. Und das wird einem dann aber auch nicht übel genommen, wenn man aus der Szene rausgeht. Und dann kann man quasi für sich selber regulieren, wann es zu viel wird. Genau.
Ich kann mir vorstellen, dass manche Menschen vielleicht sich davor scheuen, einen Konflikt anzufangen, weil sie vielleicht die Kontrolle nicht darüber haben, wie da weitergeht. Mhm. Wir hatten ja in einer der vorherigen Podcasts von uns halt auch über diesen Kontrollwunsch gesprochen. Und ich kann das verstehen, zu sagen, nicht, dass dir nachher vorgeworfen wird, fange nichts an, was du nicht auch beenden kannst. Mhm. Vielleicht höre ich bei dir die Ermunterung raus, nach dem Motto, fang ruhig an und erspüre, wann das Ende für dich gekommen ist. Weil ich glaube, das kann man ja gar nicht ausreizen, wenn man es immer vermeidet.
Naja, Konflikte werden ja auch deswegen nicht angefangen, weil man sich vor den Konsequenzen, den IT- und manchmal auch den OT-Konsequenzen fürchtet. Also wenn ich damit rechnen muss, wenn ich einen Konflikt anfange, dass mich dann hinterher die Spielerin oder der Spieler schneidet, dann werde ich das natürlich nicht tun. Oder wenn ich einen Konflikt anfange und ich muss damit rechnen, hinterher exekutiert zu werden, dann fange ich auch keinen Konflikt an. Das heißt, wir brauchen schon einen Kodex, dass das IT gewünscht ist, Konflikte zu spielen und die Konsequenzen miteinander gemittelt werden. Deswegen sind solche Konfliktspiele, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, oft One-Shots, also keine Kampagnenspiele, gibt es auch, aber weniger. Mhm. Das heißt, ich kann den einen Charakter fahren wie ein geklautes Auto, nämlich mit Vollgas gegen die Wand. Ja?
Ja. Ja.
Und das geht im Kampagnenspiel eher nicht so. Dann ist er raus und ich falle vielleicht auch aus dem Sozialgeflecht der Figuren raus, was ja auch ein Nachhausekommen sein kann. Und dieser OT-Aushandlungsprozess, ne, also bei mir ist nach dem Spiel auch mal jemand zu mir gekommen, das war auch ein Fantasy-Lab, ein deutsches DSA-Con sogar, kam jemand zu mir und sagte hinterher, Mensch Lena, jetzt wo ich so mit dir rede, du bist ja gar nicht arrogant.
Ja.
Was ich ganz charmant fand, also ich hoffe, ich bin nicht arrogant, zumindest nicht immer. Und wo halt oft diese Trennung IT-OT-Motivation nicht so klar ist. Also ich möchte natürlich IT eine schöne Diskussionen haben, sei es irgendwie philosophische, religiöse, menschliche Diskussionen. Aber das heißt ja nicht, dass ich OT irgendwie ein Querulant bin oder nicht mit Menschen klarkomme. Ne? So. Und das ist etwas, was tatsächlich meines Erachtens, ne, ich komme noch mal so ein bisschen zurück auf das Thema Immersion, und Konfliktspiel, für mich schließt sich das oft gegenseitig aus, weil ich eben im Konfliktspiel stark narrativ steuere. Das heißt, ich versuche, anderen Leuten Spiel zu geben. Das heißt, ich denke viel darüber nach, was wäre passend. Das ist vielleicht ein Social Skill oder ein Soft Skill, den man brauchen kann, nämlich ein dramaturgisches Verständnis dafür, wo es vielleicht hingeht, aber ich muss auch immer im Kopf behalten, der andere kann ja mitsteuern. Ne? Also der andere kann ja auch sagen, wann es ihm zu viel wird oder zu wenig. Und dieses Steuern ist ja was sehr Rationales von Lena, die ein anderes Interesse hat als die Figur. Das heißt, wir haben zwei gegenläufige Konfliktlinien. Lena möchte Konflikt, meine Figur möchte vielleicht gewinnen. Lena möchte aber, dass sie verliert, weil das viel tolleres Spiel ist. Das heißt, ne, da steuert dann die Person, die Spielerin, die Figur auf eine andere Art und Weise, als die Figur vielleicht schlauerweise für sich handeln würde. Und das ja. ist das, was man halt so steuern kann.
Ja. Hm. Ich finde das eher beruhigend, wenn Menschen so wie du das so kommunizieren. Weil häufig, ich weiß nicht, wann das aus der Mode gekommen ist, wenn Menschen dann im Konflikt hinterher sagen, ja, musste ich halt so machen, mein Charakter macht das halt so. Das
ist die schlimmste Ausrede ever.
Wo ich richtig Hasskappe bekommen habe, wo ich denke, so, wer spielt denn? Du bist doch nicht besessen ja. von dieser Figur. Du bist doch immer noch du und kannst entscheiden, ob das jetzt ein kluger Move war und welcher Charakter halt auch oder welcher Mensch, welches Wesen ist schon so geradlinig, dass es immer das Logische tut.
Ja, das ist ja ein schmaler Grat, ne? Also wir möchten ja schon, dass Menschen auch glaubwürdige Figuren spielen. Und die Glaubwürdigkeit kommt eben aus dieser Immersion auch oft heraus. Und die Leute können diese Immersion, ne, du sagst besessen. Ich glaube das manchmal. Manche Leute sind besessen von ihrer Figur. die können diese Immersion einfach nicht abstellen. Ich habe das mal gehabt, dass ich wirklich mit Menschen eine Stunde lang kalibriert habe, so nennt man das, drüber geredet habe, so wenn wir so weiterspielen, dann ist meine Figur in einer Stunde aus dem Spiel raus und ich kann nicht mehr mitspielen. Finde ich blöd. Lasst uns das anders machen. So, und dann haben wir eine Stunde überlegt und es kam echt wenig von ihnen und dann haben wir uns auf was geeinigt. Und dann sind sie, nachdem wir im Spiel waren, wie auf einer Schiene exakt zurück an dieselbe Stelle, auf der sie aufgehört haben. Also das Gespräch hätte auch nicht stattgefunden haben können. Es hat überhaupt nichts gebracht, weil sie nicht in der Lage waren, umzusteuern. Ja?
Ja, schade, da wird so viel Spiel weggenommen.
Total.
Ich würde da mal, für mich ist das immer das Gewinnen wollen.
Ja, ja. Es ist sehr egoistisch.
Es ist der Begriff des Gewinnenwollens. Und das ist der erste Step, das ist das, was man am leichtesten erkennt. Und das andere ist, das ist im Fantasy-Dub halt hart, ganz, ganz oft so, das sind diese Menschen, die nicht aus ihrem Charakter, die den Charakter quasi wie eine zweite Haut haben, also die so tief in der Rolle sind und aber nicht aus der Rolle hinausgehen. Also der Con endet zwar Samstagnacht als Beispiel jetzt oder beim Abbau, aber das geistige Trennen von der Rolle, das passiert nicht, weil sie quasi in Anführungszeichen hängen bleiben.
Ja.
Und dann natürlich, wenn du so eine lange Rolle hast oder wenn du so eine Rolle hast, wo du dich so tief drin verliebt hast, so viel dafür getan hast, wie viel Geld investiert hast, dann ist natürlich der Punkt, dass du unbedingt gewinnen willst und unbedingt diesen Konflikt auch für dich entscheiden willst, sehr, sehr hoch. Und dann ist die leidtragende Person immer die andere, die sagt, hey, lass uns doch gemeinsam eine Lösung finden und nicht nur, dass du alleine alles gewinnst. Ja.
Also ich glaube, das Wichtige, also dieses Gewinnen wollen, das würde ja, glaube ich, jeder von sich weisen. Oder viele Menschen wollen das von sich weisen. Für mich beginnt also ich finde das rücksichtsloses Verhalten tatsächlich, was du beschrieben hast. Wenn man nur in seiner Rolle bleibt und denkt man auch nur an sich, man denkt nur aus der Perspektive der Figuren, man denkt nicht mehr an andere Menschen, mit denen man aber eigentlich spielt. Spielen ist eine wahnsinnig soziale Tätigkeit. Das ist ja ein Austausch. Wir alle improvisieren miteinander und wir wollen schlussendlich, also das ist aber eine Frage, haben wir eigentlich dieselben Ziele? Manche Leute wollen nur ihre Figur spielen. Ich finde, wir wollen miteinander eine schöne Geschichte erzählen. Und das kommt nur, also das passiert nur, wenn wir tatsächlich aufeinander achten. Ne, das ist vielleicht auch einer dieser Social Skills, der dann doch auch relevant sein kann. Aber für mich beginnt das Play to Win eben schon beim, meine Figur würde das nicht machen. Weil man eben an der Stelle wirklich nur das Bedürfnis der Figur und des eigenen Spiels in den Vordergrund stellt, anstatt zu fragen, was brauchst du denn? Was braucht das Spiel? Was braucht dieser Dialog, in den wir hier mit unseren Figuren gehen gerade? Und wenn man sich davon ein bisschen löst und ein bisschen achtet auch, was braucht das Spiel, was braucht die Person, was braucht die Geschichte, die wir hier gerade erzählen, dann hat man, glaube ich, schon viel gewonnen. Ne? Und für mich ist, meine Figur würde das nicht machen, Play to Win. Das ist der Anfang von Play to Win.
Ja, diesen Spruch habe ich in verschiedensten Kontexten gehört. So, irgendjemand hat jemanden umgebracht, das musste ich jetzt machen. Meine Figur hätte es nicht einfach anders zulassen können. Das ist halt so dieses, was du sagst, ist eine Schiene.
Ja.
Und dann wird das durchgeballert und ohne zu gucken, gibt es vielleicht noch Alternativen. Vielleicht habe ich einen gutmütigen Tag. Vielleicht mache ich mir dieser, nach dem Motto, der Tod ist noch viel zu gut für dich. Ich mache irgendwas anderes. Und gucke dann. Oder
ich möchte, dass du leidest, dein Leben lang. So, ist auch eine wunderbare Strafe.
Ja, oder auch die Situation, das Regelwerk wurde umgestellt. Auf einmal, warum auch immer, konnte dieser, kann man dem diesen Zauber oder das und das nicht geben. Und dann höre ich Menschen stöhnen zu sagen, ich kann jetzt meine Figur nicht mehr spielen, weil ich kann jetzt nicht mehr das und das machen. Wo ich denke so, wenn du deine Figur über irgendwelche Fähigkeiten definierst, dann ist das schade.
Voll.
Weil dann nimmst du dir ja auch Spiel weg, einfach zu sagen, das geht jetzt nicht, ich kann das nicht.
Ja.
Deshalb, ich glaube, ich finde das ganz, ganz gut zu sagen, auf sich erstmal auf sich, also auf sich achten und sein Wohlergehen und seine Grenzen zu kennen und auch zu ziehen, ohne schlechtes Gewissen, ohne das Gefühl zu haben, oh, ich mache jetzt Leuten ein Spiel kaputt, wenn ich sage Stopp oder so nicht oder wirklich, wirklich oder was es da noch so an Fleckchen, an Flags gibt, die man schwenken kann. Sondern eher ausprobieren. Obwohl ich das total nachvollziehen kann, zu sagen, ich will jetzt nicht die Doofe sein, die am Ende des Cons geschnitten wird von allen, weil ich das und das gemacht habe.
Ja, also was ich ganz wichtig finde zu sagen, ist, dass man Leuten nicht unabgesprochen Konfliktspiel oder hartes Konfliktspiel anbieten sollte. Wobei auch das natürlich kodifiziert ist in verschiedenen Formaten. Also auf Fantasy-Cons spielt man das vermutlich so. Ich habe das auch schon gemacht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Und da ist definitiv der Social Skill gebraucht, dass man auch feststellen muss, ist das jetzt angemessen? Störe ich damit andere Leute? Haben die einen ganz anderen Film, in dem ich mich befinde? Denn das kann ja auch das Spiel kann ja auch auf was völlig anderes fokussiert sein.
Ja.
Ich kenne eine Tischrollenspielrunde von mir, wo es, das ist eine ganz spannende Runde eigentlich, wo wir angefangen haben, die ersten Male Dresden Files nach Fate zu spielen. Also Fate ist vielleicht ein Begriff, Rollenspielsystem.
Mhm.
Und wir hatten zwei knallharte Plotlöser am Tisch und dann eine gute Freundin von mir und mich. Und wir haben die Plots quasi gestört. Indem wir eben miteinander Konfliktspiel gemacht haben und auch mit der Umgebung. Das heißt, wir haben Plot generiert am Tisch, so wie es bei Dresden Files und Fate eigentlich vorgesehen ist. Aber die beiden Plotlöser am Tisch, die waren völlig verblüfft und fielen aus allen Wolken, weil sie nicht damit umgehen konnten, dass wir im Endeffekt das Gegenteil von dem versucht haben zu erreichen, nach ihrer Wahrnehmung, als sie. Sie wollten den Plot lösen. Das war kodifiziert im Thema, so machen wir Rollenspiel. Wir sind eine Runde zusammen und wir gehen gegen den Plot. Und wir haben eben Konfliktspiel gemacht und rechts und links für Probleme, neue Probleme gesorgt, die wir alle ganz toll fanden, also zum Schluss. Aber das kann auch zu viel werden, sag ich mal ganz blöd.
Mhm. Verstehe ich.
Jetzt für mich noch, weil wir da, glaube ich, jetzt gerade ganz gut anfassen können, wo siehst du Gefahren des Konfliktspiels? Wirklich Gefahren im nicht für die Rolle, sondern für dich als Spielende, die diese Rolle darstellt.
Also Konfliktspiel ist extrem energiezehrend. Da muss man auch auf sich selbst Acht geben. Wir sind als Menschen dafür ausgelegt, also unsere Gehirne sind ja eigentlich problemlöse Maschinen. So sind wir verdrahtet. Ganz stark sind wir von der Gesellschaft auch darauf polarisiert, dass wir keine Konflikte miteinander austragen. Also wir sind sehr viele Menschen auf diesem Planeten inzwischen. Und je enger wir zusammenleben, desto mehr müssen wir eigentlich Konflikte vermeiden. Und insofern ist es anstrengend, Konflikte aktiv zu befördern und auszutragen. Und es widerspricht oft auch unserem Sozialverständnis. So, und wie gesagt, es zehrt Energie. Und da ein bisschen auszubrennen oder sich über seine eigenen Grenzen hinauszugehen, das ist auf jeden Fall etwas, auf das man achten sollte. Dann eben nicht wild irgendwie Konflikt in einen Live-Rollenspiel reinzubringen, das eigentlich nicht dafür ausgelegt ist und wo die Leute auch einfach nicht damit rechnen. Und dann tatsächlich sozial geschnitten zu werden. Mhm. Ich finde, man muss da OT auch ein bisschen drüber reden. Ist das okay? Aber das machen ganz viele Leute. Ne? Also auch Leute, die auf dem Drachenfest geben und besagte Baroninnen und Magd spielen, die werden ja vorher drüber reden, ob, ne, keine Ahnung, oh, lass uns das so machen. Und dann, keine Ahnung, ich habe da diese tolle Liebesgeschichte und es wäre voll gut, wenn das irgendwie tragisch endet oder sowas. Ne? Man muss ja keine Szenen absprechen. Das hasse ich übrigens auch wie die Pest, wenn man irgendwie, also klein, klein, ne, dann gehst du dahin und dann sagst du das und ich fände es toll, wenn du noch den einbinden würdest und so weiter. Dann, das ist Theaterspielen. Dann habe ich ein Skript, da muss ich nicht Live-Rollenspiel machen. Ich will die Dinge ja erleben. Mhm. Und ansonsten fällt es mir schwer, gerade auf weitere Gefahren zu kommen.
Also ich versuche gerade dieses Paket, also das ist ja wirklich ein Paket mit seinen Facetten so ein bisschen zu sehen.
Ja.
Zu sagen, ich muss einen Plan haben für mich oder ich muss halt auch in der Metaebene draufschauen. Ich muss es irgendwie anbieten, aber nicht aufdrängen. Ich würde es gerne anbieten, man kann es ja nicht forcieren. So dieses springt da jemand drauf an oder lässt er mich da stehen. Mhm. Die Regeln dazu gehen auch ein bisschen mit den Social Skills einher. Also dieses, wenn ich das Signal bekomme, ich möchte jetzt nicht spielen, oder ein Signalwort fällt, was das ablehnt, dann nicht beleidigt sein oder auch
ja.
Ne, und nicht sagen, ey, will gar nicht mit mir spielen. Sondern auch darauf, das dann einfach so zu nehmen, auch wenn jemand mittendrin das vielleicht abbricht oder sich da vielleicht noch nicht geschickt genug aus dieser Affäre ziehen kann, weil vielleicht das noch unwissend ist. Mhm. Weil Menschen unwissend sind, so einfach zu sagen, oh, jetzt mal eben outtime, das geht nicht, dann muss ich das genauso hinnehmen. Dann denke ich zwar, okay, ein bisschen krumm abgebrochen, aber was du sagst, die Spielenden gehen vor dem Konflikt. Mhm. Und mich da so ranzutasten. Hast du noch, wir hatten ja so einige Codewords schon genannt. Du hast was vom Ampelsystem gesagt. Wir haben dieses wirklich, wirklich schon öfter mal betont. Das sollte jetzt hoffentlich klar sein, wenn das fällt. Wir hatten auch schon O-Mutter-Regel erwähnt. Ja. Gibt es da aus dem Bereich wirklich Konfliktspiel noch andere Signale oder auch Regeln, die vielleicht Sinn machen?
Also erstmal ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, dass man ja nicht das ganze Paket sofort alles super duper 100% beherrschen muss. Man kann ja auch anfangen, indem man, keine Ahnung, zu seinen Mitspielern oder seiner Mitspielerin oder Einzelpersonen geht und sagt, du, ich hätte voll Bock, hier mal irgendwie ein Problem zu bespielen, wo wir beide auf unterschiedlichen Seiten dieses Problems stehen und dann sich daran tasten. Ne? Ganz viele machen das. Ich glaube, dass diese kleine Form des Konflikts und das Integrieren von Konflikten in Fantasy Labs und gerade auch Großcons auch total stattfindet. An Metatechniken gibt es tatsächlich noch andere. Also dieses Lookdown habe ich schon erwähnt, wo man sich eben ungestraft aus einer Szene rausziehen kann. Dann gibt es die sogenannte Tap-Out-Regel. Das ist wie beim Judo. Das ist nonverbal, das heißt, tatsächlich kann ich jemandem auf den Arm oder die Schulter klopfen und dann wird der Konflikt reduziert, je nachdem, wie es auf dem Live-Rollenspiel vorher eben vereinbart worden ist. Mhm. Wichtig ist, dass nicht jeder seine eigenen Regeln miteinander erfindet, es sei denn, es gibt eigentlich keine solcher Regeln, sondern oft machen Live-Rollenspiele das ja auch so global für das ganze Live-Rollenspiel. Und es wird auch übrigens oft angesagt, wenn bestimmte Konflikte nicht bespielt werden sollen und dürfen, da will man sich ja auch darauf verlassen, schlussendlich, wenn man sich anmeldet. Ne? Also wenn man zum Beispiel sagt, auf unserem Live-Rollenspiel werden, übrigens wird keine sexuelle Gewalt, das ist ja so der Standard eigentlich. Ne? Ja. Gewalt wird bespielt, aber sexuelle Gewalt, Vergewaltigung und so weiter werden nicht bespielt. Und man verlässt sich drauf, dass das dann dort nicht bespielt werden darf. Und dann machen das aber Leute trotzdem doch. Oder die Spielleitung beschließt dann trotzdem, ach, jetzt machen wir es aber doch mal so ein bisschen. Und dann kann es ja sein, dass sich Leute angemeldet haben, die das aber eigentlich wirklich gar nicht aushalten. Ne? Und es gibt den Okay-Check-In, der ist auch nonverbal, also man muss dann dafür nicht sprechen und die Szene auch nicht brechen. Ne? Darauf kommt es ja immer so ein bisschen an, dass man die Immersion anderer auch nicht stört. Man kann dann so dieses Taucher-Okay, ne? Also dieses O mit den Fingern, das so ein bisschen aussieht wie das Trumpsche, irgendwie White-Power-Symbol leider, das kann man dann in die Luft halten Und dann wartet man beim Gegenüber auf eine Antwort. Ne, das kann so, so sein, also wenn man so die Hand so ein bisschen hin und her bewegt, na, mir geht's so mittel, ne, so mit so semi. Und eine andere Antwort kann halt der Daumen runter sein oder der Daumen hoch. Also die super duper Antwort wäre eben der Daumen hoch, die mittlere Antwort wäre dieses Hand so ein bisschen hin und her wedeln und die negative Antwort wäre der Daumen runter. Und die generelle Ansage ist eben, wenn was anderes kommt als der Daumen hoch, dann weiß die Person nicht so genau, ob die Szene gut für sie ist gerade. Und dann hört man auf und fragt, wie geht's dir denn? Brauchst du was? Ne? Also das kann man auch, finde ich, total niedrigschwellig in jedes Lab einziehen, dass man kurz, ne, also ihr könnt mal googeln, okay, Check-in, ganz simpel, man muss nicht dafür reden, man muss nicht die Immersion der Leute brechen, man muss nicht aus der Szene raus, man kann ein Signal machen, es wird geantwortet oder nicht. Wenn man Hände hat, ne, es gibt ja auch tatsächlich Menschen mit Behinderungen, die das nicht können, da muss man dann sich was überlegen. Ja. Und na, also es muss ja nicht immer das Riesenpaket sein, dass man sagt, hier, wir wollen das, wir haben den super Anspruch und stülpen jetzt irgendein System über eine Szene, die das eigentlich, keine Ahnung, weder will noch versteht so richtig, warum das sein soll, sondern man kann ja mit einzelnen Dingen anfangen dann gucken, wie gut es läuft. Ne? Also ich erzähle mal gerne von einem Fantasy Lab, auf das ich eingeladen war, das explizit so ein bisschen als Konfliktspiel eingeladen war. Es gab vorgefertigte Rollen, die hatten vorgefertigte Konflikte mit eingewickelt. Und das Problem war dann, dass die Spielenden, deutsche Fantasy Lab Spielende, eben sofort die Rollen so anders gespielt haben, dass sie den Konflikt aus allen Situationen rausgenommen haben, bis auf ganz wenige. Ne, also ich erinnere mich an den Grumpy Old Dorfvorsteher, der eigentlich der totale Despot hätte sein sollen und ganz bestimmte Absichten verfolgte und dann aber ein relativer Kuscheldorfvorsteher wurde, der sich angepasst hat, weil er irgendwie, ich nehme an, mit dem Plot gerechnet hat, der aber leider nicht kam, weil das Spiel halt ein anderes war. Und das ist völlig okay. Also es wird immer so gesagt, es ist völlig okay, wenn man sagt, mir geht's nicht so gut damit heute, ich kann das nicht so. Dann sollte man aber in solchen Spielen eher mit der Orga reden und sagen, hier, was können wir machen? Ich kann gerade nicht damit, wenn mich alle Leute anfeinden. Und dann kann die, wenn die Orga das weiß, kann sie eine Lösung dafür finden. Wenn die Orga das nicht weiß und man halt einfach anders spielt, dann ist es halt schlecht. Ja.
Also im Sinne von, es holt die anderen nicht ab mit ihrem Spiel, sondern lässt sie so ein bisschen im Regen stehen.
Genau,
das meinst du damit schlecht?
Genau, es fehlt dann eben diese Konfliktebene, die eigentlich für andere Leute Spiel hätte sorgen sollen, weil man dann eben den Konflikt in der Dorfgemeinschaft bespielen hätte können.
Verstehe.
Ja.
Nun hatte ich gehört, dass er auch teilweise kleine Outtime-Gesten eventuell auch so ein bisschen den Druck rausnehmen können. Wir sind ja alle irgendwann mal auf Klo. Für die meisten sind die Baderäume Outtime.
Ja.
Hast du da einen Tipp, ob man diese kleinen Lücken nutzen kann oder sollte und wenn ja, wie?
Ja, wenn es zu viel für einen ist und man merkt, man ist überanstrengend, finde ich es persönlich völlig legitim, sich ins Bett zu legen und mal ein bisschen rauszukommen. Es gibt aber auch kodifizierte Einrichtungen, mit denen man das lösen kann. Also es gibt da die sogenannten Outtime- oder Sicherheitsräume. Also ein Zimmer, das wirklich dezidiert nicht bespielt wird. Da sitzt oft ein Mensch drin, der nur dafür abgestellt ist, Schokolade bereitzuhalten, Kaffee und Tee zu kochen oder mal ein Knuddel oder ein offenes Ohr zu haben, wenn das Bedarf ist. Also ich habe mich auf Live-Rollenspielen auch schon so geärgert über andere Mitspieler und was sie gemacht haben, dass ich wirklich, wirklich richtig, richtig wütend geworden bin. Da hätte ich mir so einen Outtime-Raum auch gewünscht, da bin ich ins Bett gegangen. Und das ist natürlich voll schwierig, weil man dann einen Menschen, einen lieben Menschen nur dafür abstellt, in so einem Raum zu sitzen. Man kann den natürlich auch an das NSC-Funduslager oder den Orga-Raum anschließen, aber ich persönlich als Orga würde das nicht wollen, dass ich dann auch noch tatsächlich dafür verantwortlich bin, während ich gerade ein Spiel zu leiten habe. Ne? Das wäre mir zu viel. Deswegen sitzt da in der Regel eine neutrale Person.
Die nur dafür zuständig ist.
Ja, genau, die nur dafür zuständig ist, sich dafür bereitzuhalten. Und das kann bedeuten, dass man ein ganzes Live-Rollenspiel da sitzt und irgendwie E-Mails beantwortet, weil niemand kommt. Das ist natürlich dann irgendwie, fühlt sich ein bisschen verschwendet an. Und man kriegt ein Wochenende keine Sonne, weil man in diesem Raum sitzt. Nein, man braucht natürlich auch Pausen. Aber wenn man so einen Raum hätte, wäre ja schon viel gewonnen. Und dann vielleicht zwei oder drei NSC hat, die vielleicht auch ein Auge, also nicht super duper eingebunden sind ins Spiel und Kapazitäten dafür haben, ne, eine Marktrolle zum Beispiel, die dann auch in dem Outtime-Raum für Leute sorgen kann, wenn da ein Bedürfnis ist oder so. Mhm. Und sei es nur ein Sprachbedürfnis, ne, dass man einfach sich mal auskotzt über das, was gerade passiert ist oder einen Rat braucht.
Ja.
Ich habe da eine Lösung. Ich muss da kurz einhaken, weil mich das persönlich als Orga ziemlich fuchst. Ich spreche quasi völlig aus meiner Seele und ich habe auch über dieses, man müsste da einen Menschen reinsetzen, der permanent da drin sitzt, was meine Idee war, du setzt deinen roten Panic-Button und der dann quasi einfach kommt und dir beisteht. Weil das ist auch nonverbal, das kann man drücken, wenn man es braucht. Und ab und zu schaut sowieso noch mal irgendwer auf seiner Routine mit rein, so umgehst du, dass da quasi permanent ein Mensch drin sitzt und wie du schon sagst, quasi den E-Mail-Support macht. Also, ja.
Ja, das ist aber wieder das Einfordern einer Freundlichkeit, das manchen Leuten echt schwerfällt, ne? Wenn man sagt, man fordert da jemanden an.
Ja.
Aber ne, ich glaube, man kann da auch Lösungen für finden für kleinere Live-Rollenspiele, wenn man sagt, man findet halt so eine Person nicht, ne? Dann muss man es eben anders lösen.
Ich dachte auch kurz an solche Momente, wenn du zum Beispiel Statusspiel hast, wie gesagt, ich nehme mal das Beispiel mit, die Magd möchte heiraten und dann jemand als Adelsvolk, ne, dem die Magd unterstellt ist oder der die Magd unterstellt ist, ist dann halt ganz gemein und sagt, nee, habe ich ja keine Magd mehr und dadurch entsteht ein Konflikt und eigentlich ist es vielleicht jemand, mit dem ich sonst zusammen spiele. Ich glaube, da habe ich als Alex zwischendrin, glaube ich, das Bedürfnis, was sie sagte, auch mal in so einem Off-Raum kurz mal mich rückzuversichern.
Total.
Mhm. Sei es einfach durch einen Blick, durch eine Umarmung, durch Händesqueeze, so, weißt du, dass ich einfach ganz kurz nochmal, ich glaube, das ist auch meinem Bedürfnis nach Harmonie geschuldet, dass ich weiß, Outtime ist die sichere Basis immer noch da. Da ist fein.
Ja.
Weil sonst könnte ich ja mein In-Time-Gemeinspiel gar nicht genießen, wenn ich weiß, dass ich damit jetzt jemandem wirklich eine schlechte Zeit bereite.
Ja.
Das wird mich sehr hemmen.
Total. Also geht mir auch so. Ich hab da ein bisschen Manschetten. Oft Sicherheit gibt es mir, wenn ich weiß, dieser Konflikt ist in den Charakter hingeschrieben worden. Ich bin quasi ein bisschen wie diesen NSC-Button umzulegen, diesen Knopf umzustellen, den ich habe. Wenn ich NSC bin, weiß ich, ich kann anderen Leuten irgendwie Dinge antun, weil dafür bin ich gecastet worden. Ich mache Dinge, die mir die Orga erlaubt hat. Und wenn ich weiß, es ist in den Charakter reingeschrieben, dieses Problem, dann will ja jemand, dass ich das spiele. Aber ich mache das auch manchmal so, dass ich dann kurz irgendwie sage, okay, finde ich okay, wenn ich Nein sage. Ja? Kurz vor der Szene dann. Oder auch in der Szene. Dass man ganz kurz, okay, ist das okay? Und dann, wenn Daumen hoch oder was auch immer kommt, dann macht man halt weiter mit der Szene. Bei mir ist es inzwischen so, dass mein Flow oder meine Immersion nicht mehr so bricht. Und ich finde, das kann man lernen. Also dass man halt kleine Rückversicherungen einbaut. Weil ich auch nicht Lust hätte, jemandem das Spiel zu versauen, wenn es wäre.
Ja, wirklich. Ich finde, das ist sehr deutlich geworden, gerade in der Folge. Ich glaube, das ist vielleicht... Sinkt die Hemmschwelle jetzt auch bei anderen Spielen, sage ich, trau mich mal. Und es gibt Möglichkeiten, Sich rückzuversichern oder zu testen.
Ja,
wo dürfen wir sonst testen, wenn nicht im Live-Rollenspiel?
Ja, voll. Also das ist ja so ein bisschen so eine Petrischale, so ein Sturmwasserglas für uns, ne?
Ja.
Und das genieße ich ja auch. Die Sachen, die ich im Live-Rollenspiel manchmal mache, die würde ich niemals im wahren Leben anwenden. Es ist ja dazu gedacht, schöne Spiele miteinander zu haben, schöne Geschichten zu erzählen, die dann vielleicht auch zu sowas wie von einem reinigen Moment kommt, oder einen emotional berührt. Und das funktioniert bei mir auch leichter, wenn ich weiß, es geht dem anderen Spieler damit gut, oder ich tue nichts, was der nicht irgendwie okay findet. Ja?
Mhm. Das finde ich schöne letzte Worte. Ich schiel gerade so ein bisschen auf die Zeit. Ich finde es immer gut, wenn am Ende eigentlich einer Folge noch so viele Fragen offen sind, dass ich sagte, okay, jetzt können wir einsteigen, weiter ins Thema. Aber wir müssen an dieser Stelle leider so ein bisschen zum Ende kommen. Für den ersten Einblick, finde ich, haben wir einen guten Rundumschlag gemacht, um so ein bisschen Vorgeschmack zu geben, um was es beim Konfliktspiel geht und was es für Möglichkeiten gibt.
Ja.
Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, Lena, dass du da wirklich sehr plastische Beispiele gegeben hast und das auch sehr detailliert beschrieben hast.
Ja.
Ich glaube, also, das hilft den Hörenden schon sehr, oder mir hat es zumindest geholfen, zu sagen, ja stimmt, da gibt es auch mehr, außer wir haben uns alle lieb und nur die NSCs sind die Bösen und das deklarierte Feindbild, sondern wo gibt es vielleicht auch Material innerhalb von Spielen, also von auf der SC-Seite.
Ja. Es schont ja auch die Orga und die NSCs so sehr, wenn die Menschen, also die Spielenden auch was miteinander zu bespielen haben. Und meine Abschlussempfehlung wäre einfach, wenn ihr Lust habt, da mal einen kleinen Konflikt, das muss ja nichts Riesiges sein, ne? Einen kleinen Konflikt zu bespielen, sprecht mit den Leuten drüber, ob das okay mit ihnen ist. Man muss die Szenen nicht vorplanen, man kann improvisieren, man kann dann doch auch immersiert sein und das erleben. Und dann für sich so ein bisschen ausprobieren, wie weit es geht. Und man wird da manchmal Grenzen auch überschreiten, die eigenen, die anderer. Da muss man, glaube ich, ein bisschen nett miteinander sein und dann hinterher wieder drüber reden. Aber ich glaube, wenn es einem Spaß macht, kann man das auf jeden Fall ausprobieren.
Ja. Und ansonsten empfehle ich den Hörenden, falls es jetzt wirklich juckt und ihr mehr drüber wissen wollt, spielen subversiv den Podcast, gerade die Folgen über Antagonistenspiel oder auch Statusspiel, die gehen da auch weiter noch ein bisschen drauf ein, auch sehr interessant. Also für mich war es auf jeden Fall eine Bereicherung.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Und auch sonst, bei Lena kann man auch Dinge lesen, die ist nämlich nicht unbekannt, was das Thema DSA betrifft.
Das stimmt.
So von ganz früher, so für die alten Menschen da draußen.
Ja, wir haben ja gerade tatsächlich zwei neue Romane draußen, beziehungsweise im August kommt der zweite Roman. Ich greife schon vor, ich bin im Kopf schon weiter. Wir schreiben schon an Band 3. Also wir schreiben 4 Bände der Semiala-Kampagne, die wir im Schwarzen Auge aufgeschrieben haben, Tom, Finn und ich. Das wird im Piper Verlag veröffentlicht und der erste heißt Ruinen der Elfen und ist dieses Jahr frisch draußen.
Im August
kommt der zweite, der heißt Bote der Finsternis.
Schöner Titel, gefällt mir. Gut.
Alles klar. Vielen Dank für den Buchtipp.
Ja. Gut.
Dann für heute verabschieden wir uns leider schon.
Genau.
Aber ne, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Vielleicht kommen wir ja auch noch mal ein zweites Mal zusammen.
Ich denke schon.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen lieben Dank, Lena. Danke. Es war ein Fest.
Ja, danke.
Und an die Hörenden bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss. Ciao.